Herzlich willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener.
Andreas, ich zeige mal von klein nach groß, was bist du bloß? Ein Kinderbuch, was meine Tochter ganz gerne liest und ich kann das auch ganz gut ins BI übermappen, eben von einer kleinen BI-Lösung bis zu einer großen BI-Lösung und dass man sich das Ganze mal ein bisschen bildlicher vorstellen kann, was da auf der Landkarte vorhanden ist. Viel verwendet ist ja Microsoft Excel. Kennst du schon die Introduction von Excel von 1992?
Ganz ehrlich, sowas habe ich mir nie angesehen. Und auch heute würde ich sagen, brauche ich nicht, aber werde ich zum nächsten Mal bestimmt machen, damit ich dann weiß, was du dir angeguckt hast.
Ja, ist nämlich super lustig von Microsoft gemacht worden. Die haben so eine Fahrstuhlszene und jemand kommt zu spät zum Meeting und der Kollege wartet und sagt, ey, wir haben doch gesagt, wir müssen die Prognose der Zahlen der Chefin vorlegen und sie hat gesagt, heute um 9 oder gar nicht. Und dann machen die eine Art Elevator-Pitch, bauen sie die eben schnell die Excel-Arbeitsmappe dafür auf und nutzen die Funktion mit Drag und Drop und Auto-Vervollständigen und so weiter. Und dieses Witzige an sich ist ja auch, die bauen eben die Präsentation in dem Fahrstuhl in dieser Zeit, wie sie vom Erdgeschoss bis zur Chefabteilung hochfahren, zusammen und präsentieren das super toll und können mal eben per Drag and Drop Sachen verschieben und eben diese Funktionen nutzen. Und es ist ja heutzutage nicht viel anders. Also tatsächlich diese Autovervollständigung mal eben 10% fürs nächste Quartal rüberkopieren und so weiter. Es ist ja heute noch gelebte Realität und du siehst diese Applikation, die es 1992 da schon gab und denkst, bisschen Optik. Also nicht mehr so graulastig, ein bisschen bunter, ein bisschen offene Logos, vielleicht noch ein bisschen anders angeordnet, aber diese Grundfunktionalität, die viele Excel-Nutzer kennen und nutzen, wird bereits schon in diesem 1992er Video gezeigt. Und wenn wir dann weitergehen und uns mal so verschiedenste Sachen angucken wie Microsoft Access, also ich habe selber weniger mit zu tun gehabt, aber ich kann es trotzdem verstehen. Also diese tolle Möglichkeit für Business-Anwender, Oberflächen zu gestalten und eine Eingabemöglichkeit zu haben und das Ganze auch noch auf ihrem Desktop-PC, also ohne, dass ich großartige Infrastruktur bedienen muss. Ne? Oder hast du viele Excel-Datenbanken in der letzten Zeit gesehen?
Nee, zum Glück nicht, aber ich habe auch da einen Kundentermin gehabt zu Cubeware-Zeiten und da habe ich schon verstanden, warum der Kunde gesagt hat, ja, es funktioniert sogar wirklich alles. Wir haben nur das Problem, wir haben ja jetzt natürlich Außendienstmitarbeiter und in dieser Access-Datenbank sind die ganzen Daten auch drin. Das heißt, wenn ich die jetzt bereitstelle, ist das Dokument, was ich quasi bereitstellen muss, über diese Klingeldrahtleitung, die du ja auch kennst, sind 100 Megabyte halt einfach viel und dementsprechend sind die Berichte da draußen kaum nutzbar. Local, super, draußen nicht. Also brauchst du quasi eine andere Lösung. Und wir haben dann halt den Ansatz mit dem Reporting, wo nur noch der Report draußen in der Welt ist, aber nicht mehr alle Daten. Also nicht mehr die Datenbank, muss man ja sagen. Und ich finde, trotzdem ist das Werkzeug nicht zu verteufeln, weil du kannst relativ schnell und einfach etwas erstellen. Eine Analyse machst du mal schnell, das ist das Access. Und auch das ist ja, also eigentlich sind die Ideen, die du damals schon in Excel gesehen hast und in Access, die findest du heute in Power BI in ähnlicher Form wieder. Weil gerade das Thema Einfachheit, schnell mal was verknüpfen. Ach, Markus, ich mach dir das mal schnell. Gib mir mal die Daten, mach ich. Und dann fällt dir plötzlich auf, Mensch, ich habe hier eine Spalte. Und mal ist dann Wert, mal ist dann nicht. Und mal nach unten ausfüllen und all solche Geschichten. Das sind alles Dinge, die gibt es schon immer. Und dass dieses Werkzeug zwar moderner rüberkommt, neue Technologien aufnimmt, aber diese Leichtigkeit mitnimmt. Natürlich gibt es immer Ecken und Kanten, aber erstmal die Leichtigkeit ist doch im Vordergrund und die ist toll. Also wie schnell baue ich dir ein Modell und sage, ach komm, ach, du hast eine neue Vertriebsstruktur. Markus, gib rüber. Hier ist die neue, da ist die alte. So, jetzt sag mir, wo sind die Unterschiede? Das ist schnell gemacht. Natürlich fehlen manchmal dann irgendwelche Kostenstellen, irgendwelche Organisationsstrukturen. Du weißt ja, wie das ist. Dann fängt das Problem erst an. Aber erstmal kannst du zeigen, wie leicht man das machen kann. Heute heißt das so tolle, neue, moderne Begriffe wie Composite-Modelle und Data Flow. alles cool, aber im Prinzip, das Prinzip ist für mich immer noch der Start von damals. Und da muss man sagen, der Start, wenn der nicht gewesen wäre, so toll, wären wir niemals dorthin gekommen, wo wir heute sind.
Genau, weil das sind auch Punkte, die ich mehr mitbekommen habe. Also ich habe mal ein bisschen provokativ bei LinkedIn zu Microsoft Access gefragt und da gibt's dann halt auch viele Entwickler oder ja kleinere Berater, die da mit Access draußen Lösungen bauen und eben auch die Datenquelle einfach zentralisieren und sagen, ja, ich kann auch Access mit den Formularen und Berichten auf eine zentrale Datenquelle anwenden und dann ist es wieder eine sehr günstige und für den Unternehmer nützliche Funktion. Und wenn wir dann auch wieder weitergehen, die TM1, der Table Manager, ist ja auch wieder die Idee gewesen, diese ganzen Excel-Sheets, die ich vielleicht in irgendwelchen Share-Laufwerken und so weiter die Daten verteilt habe, in ein zentrales Repository zu bringen und das Ganze zu nutzen. Und auch da, wenn du mal schaust, das Ding ist 1983 entwickelt worden, hat sich schon an diese Tabellenkalkulationsprogramme mit rangehangen. Excel ist wesentlich später gekommen, also ja 9 Jahre später. Das heißt, diese Ideen dahinter waren ja schon ziemlich gut und es ist ja der interessante Part ist ja auch, die ist ja schon eine In-Memory-Datenbank, also wirklich in Arbeitsspeicher geladen. Also das, was heutzutage als neue Hype für Performance und so weiter gefeiert wird, war ja damals schon in diesem Table Manager in der TM1 drin. Und witzig finde ich auch, dass der Manny, der die Datenbank entwickelt hat, sich dagegen gesträubt hat, den Begriff Würfel zu nehmen, das Ganze als Cube zu bezeichnen, weil diese Dreidimensionalität eines Würfels eine viel zu vereinfachte Darstellung für ihn oder viel zu viele Grenzen setzen würde für eine multidimensionale Datenbank. Stattdessen nennt er es eben nur Table Manager, also hatte diesen Begriff für sich ausgewählt. Und wenn wir ja jetzt, wie heißt es in Power BI und Power Pivot? Das ist das Tabula Model, ne? Also auch wieder. Wir haben das reduziert mittlerweile auf das Tabellenmodell.
Ja, aber nimm nur das Beispiel, guck dir MIS an, die haben ja, wenn du so willst, auch einen Ableger von diesem Table Manager entwickelt und du weißt, was Alea heißt, oder?
Nee, weiß ich wiederum nicht.
Das ist lateinisch und das heißt Würfel. Alea acta est, das ist doch das, was der Römer da sagt, die Würfel sind gefallen. Und da hieß es Würfel. Und auch wenn du heute noch schaust, heute heißt das Ding Ion BI und ganz tolle Namen. Und wenn du den Task Manager aufmachst, wir sind ja beide Techniker, du machst den Task Manager auf und siehst, na, MIS Alea Server, heißt das Ding immer noch. Ist okay. Die Applikation hat schon ganz tolle Namen bekommen, aber der Kernel ist geblieben. Und guck dir Power BI an, das was ja auch immer mitschwebt, dass da automatisch immer gleich eine kleine Datenbank im Memory hochgefahren wird und so, alles gut. Also, das hat sich vielleicht technologisch alles verändert, aber nimm nur die Würfel, auch eine TM1, multiple Strukturen, also komplexe multiple Strukturen, Parent-Child, wie es immer so schön heißt, in TM1, Alea, JEDOX, alles überhaupt kein Problem. Guck dir mal Tabula an und versuch dort mal diese unausgeglichenen Strukturen abzubilden, was ja übrigens jeder Kontenrahmen in par excellence beherrscht und braucht. Und was macht der Tabula-Server damit? Ihm gefällt das gar nicht so wirklich gut. Oder?
Ja, das ist aber, glaube ich, auch wieder durch gefühlt irgendwas mit dem Thema Vereinfachung. Also tatsächlich, dass man bestimmte Stränge abschneiden muss oder nicht berücksichtigen kann, weil man sich eben auf eine einfache Struktur und eine handhabbare Struktur geeinigt hat. Und aber wie du es schon eben sagst, ne, in die Moderne hat es das alles wieder reingeschafft, auch wieder in Excel herein, da ist so ein bisschen diese Brutstätte, wo wir beim Business sind, wir haben da das Power Query, wir haben das Power Pivot, wir hatten sogar ein Power View, also vom Power View haben sie sich, glaube ich, getrennt, Power Query und Power Pivot ist weiterhin in Excel vorhanden geblieben und dann haben sie ja dieses Produkt Power BI daraus abgezogen im Prinzip, haben es als selbstständiges Produkt gemacht, weil sie selber gemerkt haben, sie möchten dem Programm weiter oder schneller voranschreiten, als sie es mit den Office-Releases und den Excel-Releases schaffen konnten. Also da war ja so auch so dieser, dieser Punkt, wo man sagte, wir müssen doch wieder schneller werden, besser werden, als dass wir das mit einem schon so weit ausgeprägten Produkt wie Excel machen können. Dennoch, dadurch, dass sie es diese Ursprung haben, hängen diese beiden Welten ja doch sehr, sehr stark zusammen. Und ich erinnere mich noch so ganz toll, als wir 2012, 2013 unseren Kunden das Thema näher bringen wollten, hatten wir die Aufteilung gemacht, Self-Service BI, das warst du auf deinem Rechner alleine. Dann gab es die Möglichkeit, diese Excel-Berichte im SharePoint live darzustellen. Das war für uns das Team BI. Ich habe jetzt diesen Bericht gemacht und ich teile es mit meinem Team und gebe es rein. Und nach hinten raus war unser Managed BI-Thema, wo ich sagte, da übergebe ich das Modell oder meine Arbeit, alles, was ich an Business-Know-how reingestellt habe, Richtung IT-Abteilung. Und die IT-Abteilung veredelt das Modell und stellt es dann eben dem Enterprise, also meinem gesamten Geschäfts, zur Verfügung und dann ist es eben Managed BI, weil im Prinzip das die IT-Abteilung den Service dafür übernimmt und eben die Sache veredelt hat und hat ihr Know-how in dieser technischen Basis mehr reingebracht und kann damit eben größere Datenmodelle machen oder bessere Ladeprozesse darzustellen.
Und das war ja auch ein Grund. Also die Werkzeuge sind ja irgendwo mal gestartet. Das ist ja auch mit vielen anderen Tools passiert, die aus irgendeiner Plattform entstanden sind. Und Excel war wirklich ganz oft eine Keimzelle, muss ich dazu sagen. Ich kenne auch sogenannte Flex-Reports von MES, da konntest du dann halt diese Dynamik, dass du das auf- und zuklappen konntest, sagen, hey, ich möchte etwas aufklappen, die Unternehmensstruktur, da hast du sogenannte Flex-Reports gebaut. Das war sowohl cool als auch Teufelszeug, weil das war halt in diesen Container Excel hineingegeben und Excel wurde immer wieder quasi missbraucht, weil diese Tabellenlogik so toll war. Und erst als man versucht hat, das da rauszunehmen, gerade das Power BI, finde ich, hat man es wieder ein wenig entlastet, das ganze Excel. Excel ist ja trotzdem super, bleibt es auch. Und die Flexibilität, es zu benutzen, ist ja nicht weggenommen. Aber gerade so dieses Thema Data Handling, Datenaufbereitungsstrukturen, hat man so ein bisschen rausziehen können. Aber trotzdem sind die immer noch wie Brüder verbunden. Ja, wir dürfen übrigens die Schwestern auch nicht vergessen, aber die Brüder sind ja da. Und ich finde es cool, wie es Microsoft geschafft hat, von dem tollen Start mit Excel, diesen vielen Werkzeugen wie Access und was es noch alles gibt, diese Verknüpfung untereinander, sei es mit Drag and Drop, und erinnere dich, wie oft war das ein Problem, dass dieses Drag and Drop manchmal auch dazu geführt hat, dass das nicht mehr so toll funktionierte. Das haben sie wirklich ganz toll gelöst mittlerweile. Und aus diesem von damals coole Idee bis überfrachtet und angestaubt, ist heute für mich ein modernes Business, eine Business Suite entstanden, finde ich. In Kombination mit allem, was es dazu gibt.
Interessantes Thema, weil ich habe heute noch einen Screenshot gesehen. Da hat man darüber gesprochen, wie so die Sachen halt sich fortentwickeln, aber andere Sachen leider einfach bestehen bleiben. Und wenn du heutzutage auf Windows 11 versuchst, einen ODBC-Treiber einzurichten, bist du irgendwann in einer Icon-Welt, die ist von Windows, weiß nicht, 5.1, keine Ahnung. Also da sagte einer, das soll uns immer dran erinnern, auf was für tolle Grundlagen wir eigentlich heutzutage aufbauen können. Und man hat es einfach noch nicht gewagt, auch da die Sachen nochmal wieder zu überarbeiten, weil sie einfach funktionieren und weil sie gut sind und weil sie auch nur temporär da sind und eigentlich das Allgemeingefüge gar nicht stören, dass in dem Moment mal die Icons ein bisschen älter aussehen.
Und quasi ausgereift und stabil sind. Du musst ja nicht jedes Mal alles neu machen. Es funktioniert. Du weißt, es ist wie mit Straßen. Die Straßen werden noch immer so gebaut wie vor vielen, vielen Jahren und es funktioniert ja.
Ja.
Also es funktioniert ja. Die werden erneuert, okay, aber keine Straße hält ewig. Also auch das wird funktioniert. Und auch die Ampelanlage hat immer noch identische Funktionalität. Und wir arbeiten mit den drei Grundfarben und ich glaube, jeder versteht, selbst wenn du farbenblind bist, funktioniert es.
Ja, und ja. Was ich jetzt dann wieder noch interessant finde, ist, wir haben halt unterschiedliche Systeme. Wir sind analytisch unterwegs und brauchen dafür eine analytische Datenbank oder eine analytische Datenstruktur. Und wir finden es ja bei uns auch wirklich so wieder. Wir haben dieses OLAP-Thema, was dieses Online Analytic Processing ist, das, diesen Begriff, den wir ja geprägt haben. Und wir haben dieses OLTP, was das Online Transaction Processing ist, also jede Transaktion, Buchungstransaktion in unseren Geschäftsanwendungen und ERP-Anwendungen. Und mit dem Analyse-Services, mit dem Microsoft ja dann mal auf den Markt gekommen ist. Und ich fand auch den Begrifflichkeit sehr interessant, dieses Unified Dimensional Model, das UDM-Model, war man ja anfangs auch geneigt, oder das System bietet einfach die Möglichkeit, direkt auf einem OLTP-System aufzusetzen, weil es dazwischen schon entsprechende Data Source Views hat, mit dem man diese Transformation machen konnte aus den Daten, wie sie im Grundsystem vorliegen, und dann eben in die analytische Struktur zu bringen, um sie zu analysieren, die in der Form in Gedanken eben in so einer Dimension reinragte oder in eine Dimensionsstruktur. Aber eben auch hier dieser Ansatz erstmal, ich habe eine neue Datenbank, eine analytische Datenbank, und die setze ich auf mein OLTP-System auf mein ERP-System oder mehrere Quellen, und habe dazwischen eine Transformationsschicht, dass ich das Ganze umsetzen kann. Und das ist für mich, also das war damals schon so und ist jetzt ein Weg, den wir persönlich auch aktuell bei Power BI häufig sehen und machen, dass man eben da das Power Query hat, was uns die Transformation machen kann, und eben direkt auf so ein OLTP-System vorne drauf aufsetzen. Und das kann ich ja eben in dem Fall sogar als Business-User machen. Was ich wiederum daraus interessant finde, ist, dass ja aber dann in der Phase, wo, ich sag mal, Analyse Services 1998 bis heute, hat man ja auch gelernt, dass es Sinn macht, nicht unbedingt direkt auf das Vorsystem zuzugreifen, sondern hat diese Thematik mit diesem Data Warehouse da reingeschoben und hat gesagt, ich möchte ganz gerne diese Daten vortransformiert speichern. Und das ist ja so der Weg, den man ja jetzt auch mal plötzlich sieht, ne? Also wir haben hier direkt auf System zugreifen, und dann haben wir aber Gründe gefunden, warum es sinnvoller sein kann, eben diese Daten vorher zu transformieren und einen zentralen Ablageort zu haben, eben dieses Data Warehouse, um die Daten strukturiert abzulegen. Und ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind und deine Meinung dazu.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde ja, das sind immer Prozesse, und manchmal kommen dann ja auch immer neue Themen auf. Also nimm nur das Beispiel, wo du das auch angesprochen hast mit dem UDM und so weiter, oder auch dieses Thema, was ja technologisch dazu kommt, des Measure Groups. Wenn man es erklärt, versteht es jeder, warum das so gemacht wird. Aber wenn dann plötzlich diese Begrifflichkeiten sie mischen, und wann ist es ein Cube und was ist eine Perspektive und solche Themen, und dann gibt's noch Hersteller wie den, wo ich so lange gearbeitet habe, der dann sagt, wie gibt's einen Supercube, und ich den nirgendwo in der technischen Dokumentation von Microsoft finden konnte, weil im Prinzip war das eigentlich der Cube, der ja nur aus diesen vielen Measure Groups bestand, aber das musste man erstmal verstehen, aber gemacht hat man das, weil sie natürlich auf der bestehenden Technologie neuen immer wieder ergänzt und erweitert haben. Das ist so, als wenn du dein Haus ständig noch um weitere kleine Zusätze wie den Schuppen oder ähnliches erweiterst, und nimm nur diese Idee des, ich habe jetzt ein MoLab, dann gibt's noch den RoLab, dann gibt's eine Hybridgeschichte. Das waren für mich alles so Zwischenstufen, die immer nur so, ich nenne es immer halb gut, weil irgendwie so richtig glücklich war damit keiner, funktioniert hat das ein bisschen. Dann kam jemand auf die Idee, wie machen wir Data Mining? Heute gibt's das in Prozessform oder ähnliches. Und zu guter Letzt kommt immer noch jemand zur Tür und sagt, ich möchte das gerne, kann ich auch die Werte ändern? Also schreiben. Und da sind wir wieder bei unserem Werkzeug, was schon so alt ist, diesen Table Manager. Das hatte der von Anfang an im Bauch und kann der auch heute noch, links wie rechts. Und das hat man in diese bestehenden Werkzeuge, die jetzt kamen, ich sag mal, aufgesetzt. Aber hätte man von vornherein das mit überlegt, dann hätte man vielleicht nicht so einen komplizierten Weg gehen müssen. Weißt du, wenn man überlegt, was da alles passieren kann, damit das Writeback, dass das Writeback auch funktioniert oder dass es vielleicht dann nicht mehr funktioniert, das waren schon manchmal echt schmerzliche Prozesse, will ich das mal sagen. Und da war es wichtig zu verstehen, was man am Anfang richtig macht, damit es am Ende auch richtig rauskommt. Und eigentlich im Prinzip habe ich dem Kunden immer versucht zu erklären, ja, ich verstehe Ihr Ansinnen, aber wir müssen möglichst viel jetzt natürlich bedenken, denn Sie kaufen jetzt kein Fahrrad, wo Sie hinterher sagen, ach man, ich baue noch einen Gepäckträger an, sondern wir bauen eigentlich ein Haus und die Bodenplatte, die kannst du hinterher schwierig ändern. Es geht manchmal, ist aber nicht leicht. Also du musst dich schon ein bisschen festlegen und das macht vielen, bitte verstehe das nicht falsch, aber macht vielen Angst. Also ich möchte ja dich nicht jetzt schon ängstigen und sagen, Mensch, ja, wenn du dich jetzt falsch entscheidest, aber das ist mit dem Fahrzeug auch. Also wenn du dir jetzt ein Porsche kaufst, wirst du feststellen, wenn du mit der Familie in Urlaub fahren willst und du hast zwei Kinder, ich will das jetzt nicht kritisieren, aber der Porsche könnte knapp werden. Vor allem, wenn es nur ein Zweisitzer ist. Verstehst du?
Ja, ja, aber andersrum, genau das ist, glaube ich, die Thematik hier beim dieses Data Warehouse Thema, wenn wir das mal als Bodenplatte für unser Haus nehmen, habe ich häufig das Gefühl, dass wir in diesen Konflikt reinkommen, dass Leute eine Bodenplatte planen für ein Schloss und merken nachher, dass sie nur eine Gartenhütte draufstellen können, weil sie sich entweder nicht mehr leisten können oder eigentlich gar nicht viel mehr wollten. Und das muss eben im richtigen Verhältnis sein. Und gefühlt kann es eine Möglichkeit sein, ich stelle mir erstmal eine Gartenhütte hin, weil ich damit meinen ersten Bedarf für das Unterstellen von Geräten lösen kann. Und wenn ich dann ein Wohnhaus mache, habe ich vielleicht, ja, ob ich da wirklich die Erfahrung rausgenommen habe, aber es ist so ein gewisser Punkt, den man da hat. Und was ich auch immer wieder sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass ich auf etwas ganz anders blicke, wenn ich selber, also diesen Willen, es selber machen zu wollen. Mhm. Also wenn ich bestimmte Vorstellungen habe, wie etwas aussehen soll oder wenn ich für etwas gerade stehen soll, noch viel mehr. Also wenn ich für eine Zahl gerade stehen soll, möchte ich nicht eine Zahl sehen und man sagt mir, das habe ich für Sie aufbereitet nach Ihren Spezifikationen oder so und du sagst, moch, sieht aber komisch aus, aber und derjenige sagt, habe ich aber ganz genau nach Ihren Spezifikationen gemacht. Ich kann natürlich total nachvollziehen, dass ich irgendwie eine Möglichkeit haben will, möglichst jeden Schritt nachzuvollziehen, um zu sagen, okay, daher ist die Zahl plausibel oder ach, deswegen ist die Zahl nicht plausibel. Und das ist ja auch das, was wir immer mehr wieder vorfinden, dass Leute auf die Grunddaten kommen wollen und am liebsten mit dem Taschenrechner sich die Aggregation selber berechnen können möchten, damit sie es eben auch wirklich verantworten können und ihren guten Ruf und ihren Namen da hinsetzen können. Und das andere Thema, was ich gerade wieder interessant fand, du hast gesagt, man muss immer so viel im Vorfeld vielleicht mal berücksichtigen, weil das Produkt, meinetwegen Thema 1, das Rideback-Thema, vor lange, lange Zeit schon drin hatte und innerhalb vom Microsoft-Stack war es eben nicht vornherein dabei oder eben nicht so schön umgesetzt. Andererseits haben sie ja jetzt im Power BI ist zum Beispiel auch ganz gecancelt oder ist eben im Produkt erst einmal gar nicht vorgesehen. Sehr interessant, dass man diese Entscheidung gemacht hat. Gleichzeitig habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört, dass Microsoft diese Möglichkeit, es war ja nicht nur, dass man Werte wegschreiben konnte, man konnte sogar mal Dimensionen beschreiben, das fiel nach und nach raus, weil die Drittanbieter-Tools es gar nicht so aufgegriffen haben. Daraufhin hat Microsoft den Weg gemacht und hat es ins Excel integriert, aber anscheinend ist auch da die Nachfrage nicht so stark innerhalb ihrer Welt zustande gekommen, als dass es dann wirklich genutzt wurde. Und ja, es ist schon spannend. Und gerade wie wir jetzt gerade mit unseren ganzen Hype-Themen, mit dem Self-Service BI, mit Tools wie Click, Tableau, Power BI unterwegs sind, ich war auf einem Seminar unterwegs, da sagte einer, ja, Click, wir waren so stark am Markt, weil wir den Leuten gesagt haben, dass sie direkt auf ihr Quellsystem aufsetzen konnten und konnten eben fantastische Lösungen direkt präsentieren. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn die Lösung wächst, dann muss man sich auch irgendwann mal Gedanken über Data Warehouse machen und man muss das Data Warehouse drunter setzen. Und da bin ich auch völlig bei, dass irgendwann gegebenenfalls ein Data Warehouse der Anspruch sein darf. Aber im Vorfeld gibt's halt auch diesen Zwischenraum, dieses kleine BI, wo man sagen kann, da kannst du Erfahrungen sammeln oder vielleicht ist es auch dieser erste Prototyp, dieser Most Valuable Product, wo ich einfach hinkomme und kriege mit ganz wenig Aufwand schon einen großen Aha-Effekt und kann dafür überhaupt für so eine Initiative werben. Und das, deswegen, da sind so viele Sachen drin, so Pro und Kontras, wo ich denke, ja, das muss man doch einfach mitsehen. Und wir haben es jetzt gerade auch immer alles nur umrissen. Natürlich zeigt es sich toll auf, dass sich so bestimmte Sachen auch zergliedern lassen. Und wir haben eben einmal diese vorderen Part der Datentransformation, Aufbereitung als ersten Part, die Modellierung oder das Aufbereiten eines Datenmodells als zweiten Part und als dritten Part hinten raus später das Kommunizieren der Zahlen und das Reporting, was wir haben. Und dann gibt es ja noch weitere Disziplinen, die man darum setzen kann, wie dieses Governance-Thema, dass jemand das Ganze auch betreuen muss, dass das gewartet werden muss, dass das mit Rechten versehen muss, was wir an manchen Stellen vielleicht lapidar angesprochen haben mit einem Team-BI und ich lege es in der SharePoint-Seite ab. Ja, aber auch die muss ja entsprechend berechtigt werden oder im Power BI-Service genauso an der Stelle.
Ja. Ja, Markus, aber da sprichst du was an. Ich finde zum Beispiel, das Power BI erleichtert dir den Einstieg, aber trotzdem sind diese Basiskomponenten aus meiner Sicht alle da. Also du hast also dieses Daten holen, Daten aufbereiten, Daten zusammen verknüpfen, also dieses Beziehungsmanagement, was wir ja auch immer wieder haben, und zum Schluss das Präsentieren der Daten. Du hast eigentlich den gesamten Workflow schon drin und da bin ich bei dir. Das ist ein schneller Einstieg und wenn die Datenmenge wächst, muss man sich halt überlegen, ob man diese Bausteine, und das geht ja in der Technik, wieder zerlegen kann. Und ich habe zum Beispiel gerade einen aktuellen Fall, der sagt, das haben wir ja alles in der Fachabteilung aufgebaut. Wir sind total begeistert. Jetzt würden wir mal gern Teile davon auslagern, weil wir sind quasi an unsere Grenzen gestoßen und wir schaffen es auch von der Power her nicht mehr, das alles zu bewirtschaften. Die wollen sich dann eher um das Thema, wir wollen das Businessmodell zusammenstellen, wir wollen das Bereitstellen der Daten an die entsprechenden Empfänger, Konsumenten, wie auch immer. Aber die Datenanlieferung und Aufbereitung, das möchten wir eigentlich abgeben. Also, dass man wirklich auch diese zerstückeln. Früher erinnere dich daran, da gab es an den Bändern bei Ford, da wurde die Aufgabe ja auch zerteilt. Wer macht was? Der eine liefert nur die Reifen an, der nächste Dach, der andere schraubt das Dach fest. Du hast das in die Aufgaben zerlegt und das erlaubt dir ja heute eigentlich die ganze Technologie schon. Also, wir haben ganz oft Kollegen, die sagen, ach, ich mache das ganze ETL, also die Datenbewirtschaftung, kümmere ich mich drum. Aber all das, auch da wieder, stell dir vor, du musst 50 Ladeprozesse erstellen, kannst du alles per Hand machen. Auch da gibt's natürlich Werkzeuge, die dich unterstützen, weil wenn du 50 Mal einen und denselben Käse machen musst, beim 51. Mal sagst du auch, jetzt reicht's. Und wenn du das noch ungefähr 150 Mal machen musst, zusätzlich, sagst du dir auch irgendwann, das muss eine Möglichkeit geben, dass mir da jemand hilft, weil wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, das zu ändern und ich muss es nochmal anpassen oder neu machen, es gibt überall Werkzeuge und Tools, die dich auf der ganzen Strecke unterstützen. Und was ich eigentlich meinte mit diesem von Anfang an dran denken, das hört sich immer so leicht an, Daten holen, hübsch machen, am Ende zeigen. Du musst natürlich von vornherein ein bisschen das Gefühl haben, wo kann ich, mit welchem Baustein, ich gehe ja auch zum Handwerker und sage, pass mal auf, das und das möchte ich hier in meinem Haus haben, ich möchte es warm haben, wie er diese Rohrleitung verlegt oder wie er sie dimensioniert, da habe ich schon Vertrauen. Es wäre schon blöd. Ich sage ihm ja nur gern, wie ich es hätte. Trotzdem, bevor der das Haus verlässt, machst du doch schon die Heizung an und sagst, Mensch, ah, hier ist es schön warm, alles gut. So ist es doch mit der Kennzahl, wie du es vorhin ansprachst. Dieser Baukasten. Ich gehe mit dem Kunden schon hin und sage, so, jetzt möchte ich gerne von Ihnen nochmal verprobt wissen. Gemeinsam können wir es gerne machen, weil ich habe das Modell gebaut. Sie sagen, die Kennzahl wollen Sie so haben. Lass uns mal draufschauen. Funktioniert das dann im Report so, wie Sie sich das vorstellen? Oder müssen wir nochmal Hand anlegen? Weil nur sagen, hier vorne ist der Umsatz gestückelt nach Preis und Menge, kann man sich alles anschauen. Wäre aber trotzdem schön, wenn er sich das wenigstens einmal anschaut, bevor du das Haus verlässt. Wenn er dann feststellt, oh, so den Report, so kann ich den ja gar nicht bauen. Oder wenn dann Werkzeuge die Struktur etwas anders erwarten, damit sie das dann auch entsprechend aufbereitet darstellen. Ich weiß ja selbst, wie das in unseren beliebten Plattformen ist. Ja, da gibt's, also die Nuancen, die es dort gibt, sind da total vielfältig. Und jeder hat da so unterschiedliche Schwerpunkte. Der eine mag gerne lieber vorne den Report polieren, einer möchte hinten, dass die Daten auch sauber reinkommen, dass das, wenn da Fehler kommen, die Daten auch entsprechend trotzdem noch funktionieren, weil Fehler müssen wir ja auch berücksichtigen. Also da gibt es schon ganz schön viel zu tun Und trotzdem sieht das in Power BI alles so leicht aus. Und was finde ich wirklich bewundernswert, wie es eine Firma geschafft hat, das so leichtfüßig sich anfühlen kann, ein Werkzeug. Ja. Und trotzdem viel bietet.
Bin ich bei dir. Dann lass uns mal das Thema abrunden. Drei Dinge für den Heimweg. Unsere super Rubrik, um die Sachen mal zusammenzufassen. Also ich habe so ein bisschen für mich rausgenommen, dass wir im Prinzip diese Grundlagen für das Wissen und für die Technik, dass das ja alles im Prinzip schon lange vorhanden ist. Also ist gar nicht so neu, wie manchmal der Hype anmerken lässt, dass sich auch bestimmte Themen in Zyklen wiederholen und vielleicht auch aus Gegebenheiten heraus, ne? Ob ich jetzt etwas zentral mache oder lokal mache, ob ich es eben selber mache, ob ich ein Data Warehouse zwischenschalte oder nicht. Es ist einfach so, dass die Technik vorangeschritten ist, dass wir mehr Leistung haben und dass dementsprechend ich nach Anforderung und Leistung entscheiden kann, was ich eigentlich mehr in den Fokus rücke für mich und was vielleicht der erste Punkt ist, den ich gehe. Dann hatten wir so diesen Punkt ja auch jetzt zum Schluss nochmal, dass man die BI-Prozesse ja in Teildisziplinen unterteilen kann und diesen Aufgabenbereich unterschiedlichen Personen zuordnen kann oder die das erfüllen können. Auch da nochmal angemerkt, ja, das kann man ja machen, aber man ist eben auch dann abhängig, wie beim Fließband. Wenn jemand nicht da ist, der das Rad wechseln kann oder der das Rad montiert, dann stuckt halt auch der Gesamtprozess. Also muss man sich vielleicht auch für Ersatz rüsten und zusichern, damit eben der Prozess durchläuft. Boah, und der dritte Punkt, hast du noch einen dritten Punkt für den Heimweg?
Ja, ich finde den dritten Punkt ganz wichtig. Derjenige, der das Ganze so haben möchte, muss sich auch auf diesen Prozess einlassen. Also du weißt ja selbst, in den Projekten kommt das ganz oft vor, ich möchte das gerne so haben. Und wenn du sagst, ich habe jetzt hier in meinem Prozess Fragen dazu, wo, die Daten, ich kann mir das nicht so recht erklären. Ich brauche immer jemanden auch von der Business-Seite, der dann sich die Zeit nehmen kann und will, mir dann Dinge zu erklären oder zumindest mal zu verproben oder sagen, ja, da sind sie auf dem Holzweg, weil das war inhaltlich doch etwas ganz anders gemeint oder wir legen die Daten in dem Vorsystem so und so ab, da hat ja jeder seine Specials, selbst innerhalb von SAPs kann man da ganz tolle Unterschiede machen oder sei es in anderen Werkzeugen. Also ich finde wichtig, dass derjenige, der etwas erwartet von dir, auch seine Bereitschaft zeigt, dass er mitmacht. Und wenn das so ist, dann hast du ein tolles Team zusammen und wer welche Aufgaben übernimmt am Ende, das definiert man ja hoffentlich dann sauber, so dass du immer weißt, auf wen du dich wann verlassen kannst und wo und wie die Übergabepunkte auch sind.
Ja, ich habe es eben auch nochmal gedacht, als du das mit dem Abzeichnen gesagt hattest, beim Handwerker oder so, es hängt wirklich davon ab und es ist genauso im Business, wie viel Zeit sich der Gegenüber dafür dieses Thema nimmt und auch der Wichtigkeit, dem er das einräumt. Wenn ich ein wichtigeres Thema habe, ich muss irgendwie aus dem Haus und der Handwerker ist mit seiner Arbeit durch, dann zeichne ich es vielleicht auch ab, ohne dass ich es vorher geprüft habe, im guten Vertrauen. Aber ja, es ist so. Also man muss dem Thema schon die Wichtigkeit einräumen und auch dann wird es erst ein Erfolg. Cool.
Absolut.
Dann freue ich mich doch mal auf die nächste Folge. Bis dahin.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.